Ein Punkt hat dem SV Werder Bremen gereicht, um 3 Plätze hochzuklettern in der Tabelle und damit auf 32 Gesamtpunkte zu kommen. Wir brauchen 2 Personen, die 32 Jahre alt sind und schaffen es immer noch nicht 3 Plätze weiter nach oben im Spotify-Ranking. Aber ich freue mich trotzdem, denn Matti Althoff ist weiterhin in meinem Ranking auf der Nummer 1, insbesondere wenn es darum geht, über den glorreichen SV Werder Bremen zu sprechen.
Also Lars Knieper, vielen Dank, sonst freue ich mich ja nicht, also sonst freue ich mich natürlich sehr über deine Intros, aber jetzt war ich tatsächlich mal erstaunt, weil ich nicht gewusst habe, dass dieser eine Punkt irgendwie so viel gebracht hat. Aber geil, das freut mich ja nochmal hier direkt mit super guten Infos in diesem Podcast zu starten und mal fast schon überraschend nicht mit einer Niederlage zu starten.
Ja.
So, klar, gegen HSV auch gewonnen, aber ich habe tatsächlich gedacht, so, als ich gefragt habe, ob wir Montag nochmal wieder aufnehmen, alles klappt, dachte ich schon so, boah, gar keinen Bock auf so eine Klatsche gegen Stuttgart, die sich den ganzen Pokalfrust an diesem, auch die haben es geschafft, ne, die sind weitergekommen, dann die Pokalfreude nochmal an uns irgendwie ablassen und dann ist trotzdem da irgendwie 3-0 aus dem Stadion schießen, trotz der schweren Knochen. Aber so ist alles gut gegangen. Und das freut mich ganz, ganz doll, dass wir jetzt über einen extrem wichtigen Punkt reden können, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Deswegen, freue ich mich sehr über die nächste halbe Stunde ungefähr, in der wir darüber reden können, wie geil Werder Bremen ist. Das ist doch super.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin extrem zufrieden. Ich habe mir zugegeben, aber schon viele Hoffnungen gemacht, dass man vielleicht sogar irgendwie einen Dreier kriegt, diesen Hype mitnimmt aus dem Nordderby und die müden Beine, also dass Stuttgart auch die müden Beine mitbringt und dass da dann irgendwie so ein Dreier bei runterfallen kann. Aber ich war am Ende, ich habe kurz geklatscht bei Abpfiff, weil ich irgendwie einfach, ich habe so ein bisschen Stolz verspürt. Ich hatte das Gefühl, man hat wirklich ein gutes Spiel abgeliefert. Gerade werden wir gleich sicher drauf eingehen. Ich finde, gerade mit so ein paar Einwechslungen und so hat man gesehen, dass Stuttgart einfach eine andere Klasse hat. Die Saison lief unfassbar scheiße für Werder die ganze Zeit. Und dafür hat man sich hier in Stuttgart ja auch echt ganz gut verkauft, finde ich. Und dieser Punkt, also ich habe dir gegenüber mich das ja auch schon getraut zu sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass, dass dieser Punkt gereicht hat, aber erstmal
ausgesprochen.
Ja, aber erstmal ist es einfach mega geil. Allein das jetzt stand jetzt erstmal mit Union Berlin, Köln und dem HSV natürlich vor allem direkt erstmal 3 Vereine unter einem sind und die müssen alle erstmal an Werder vorbeikommen, wenn es darum geht, irgendwie nochmal über die Relegation zu sprechen. Oder halt direkt ein Abstieg ist ja auch noch möglich. Aber da werden wir sicher gleich auch noch was zu sagen. Bla, bla, bla. Das tut richtig gut.
Absolut. Absolut. Ich fand es auch wirklich so erleichternd, dann auf die Tabelle zu gucken und habe auch schon wieder angefangen, mit diesem Restprogramm Rechner durchzurechnen, auch wenn es halt, es ist halt trotzdem noch zu viel Möglichkeiten drin. Ich dachte irgendwie schon, vielleicht haben wir so eine weirde Konstellation, dadurch, dass dann Pauli und Wolfsburg im letzten Spiel da gegeneinander spielen müssen, dass es irgendwie sein kann, dass es rechnerisch gar nicht mehr geht, aber es geht leider rechnerisch immer noch. Und trotzdem habe ich schon diese Erleichterung gespürt.
Aber ganz kurz, da muss ich kurz einhaken, weil ich das auch gerade durchgerechnet habe. Rechnerisch ja nur noch über die Tordifferenz, ne? Also wenn durch ein Unentschieden am letzten Spieltag. Sorry, erzähl weiter.
aber natürlich, und das wollte ich noch gar nicht jetzt direkt aufs Restprogramm kommen, aber es ist einfach so geil. Abgesehen davon, dass natürlich jetzt das Augsburg-Spiel extrem wichtig ist, weil das, würde ich mal sagen, der schlagbarste Gegner aktuell ist von den kommenden Gegnern, gegen die Werder noch spielen muss, spielen ja St. Pauli und Wolfsburg, die ja Platz 16 und 17 sind, wie gesagt, am letzten Spieltag gegeneinander. Und am Spieltag davor muss aber, ich guck mal kurz, welche Reihenfolge richtig war, genau, muss St. Pauli in Leipzig ran und Wolfsburg gegen die Bayern. Und die Bayern nehmen sich ja eh anscheinend nichts, die reichen ja anscheinend nicht mal eine 3-0 Halbzeit zur Halbzeit 3-0 hinzuliegen, um ein Spiel zu verlieren. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg in der Lage ist, 4 Tore zur Halbzeit zu schießen, deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge. Und Leipzig ja auch einfach mega in Form, die spielen ja auch noch um Champions League, wenn nicht sogar noch um, knapp vielleicht sogar noch Zweiter werden, aber dann muss Dortmund ein bisschen reinscheißen, was sie gerne tun können am letzten Spieltag gegen Werder, das wäre natürlich geil. Aber trotzdem sind das einfach 2 Vereine, bei denen ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass da ein Sieg rumkommt, vielleicht ein Punkt an einem richtig, richtig, richtig geilen Tag, aber das sehe ich halt auch nicht, ne? Also, dass da die wirklich beide noch Punkte holen, plus sich gegenseitig ja noch die Punkte wegnehmen am letzten Spieltag, das macht mir schon richtig doll Hoffnung. Ich hätte es natürlich am allerliebsten rechnerisch super safe, indem wir einfach gut gegen Augsburg mindestens, ja, wenn wir einen Punkt holen und die anderen halt nicht, wäre geil, oder wenn wir halt siegen, dann ist, glaube ich, das Ding eh schon durch. Ich glaube, sogar rechnerisch durch. Ja, und dann haben wir es einfach. Und da ist dieser eine Punkt und auch dieser Sieg aus dem Nordderby einfach ja so wichtig waren. Jo. Das ist so geil. Und ich bin richtig, richtig froh darüber, weil ich wirklich, wirklich Angst hatte vor dem Nordderby, dass wir bis zum letzten Spieltag zittern müssen und darauf hoffen müssen, dass Dortmund irgendwie schon Zweiter ist und die C-Elf mal auf den Platz schickt und keine Ahnung was. Und dass es dann eher darum geht, dass wir hoffentlich nicht zu sehr auf den Sack kriegen. Und dass dann alles noch super, super eng wird. Und das kann es ja immer noch sein, aber es fühlt sich gerade einfach nicht so an. Wir haben gegen den HSV eine super Leistung gesehen und wir haben eigentlich auch phasenweise gegen Stuttgart eine sehr, sehr gute Leistung gesehen. Ja, deswegen hoffe ich einfach, dass man diese Saison einfach wirklich den Haken hintermachen kann, jetzt gegen Augsburg am Wochenende und ein bisschen was von der Leistung einfach weiterhin mitnimmt. Ja, da zumindest einen Punkt holt und so, und das wäre einfach super geil. Und so wie es gerade aber läuft, macht mich das super happy und super glücklich. Und bei mir fällt auf jeden Fall richtig viel Stress und Sorgen deswegen ab und das ist richtig, richtig toll. Ich hoffe, dass es bei den Spielern noch nicht so ist, dass die einfach das durchziehen und das meinten ja auch, ich glaube, Mio meinte das auch im Interview danach. Das war jetzt ein weiterer Punkt. Ah, das meinte er, glaube ich, nach dem HSV, ne? Aber trotzdem, dass einfach die Spannung weiterhin hoch bleiben muss und auch wenn es immer, immer unwahrscheinlicher ist, ja, kann es trotzdem noch alles schief gehen, aber wie gesagt, ich glaube, da kann man gerade sehr optimistisch rangehen, dass wir es irgendwie hinbekommen. Es sind noch genug Teams dazwischen uns und gerade St. Pauli und Wolfsburg haben einfach noch ein extrem hartes Programm. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das Ding eigentlich schon durch sein sollte. Ganz, ganz großer Konjunktiv, aber ich will einfach ein bisschen Optimismus hier noch reinbringen.
Genau, ich glaube, man muss einfach nächste Woche gegen Augsburg alles reinwerfen und quasi mit aller Macht versuchen, diese drei Punkte zu kriegen, damit einfach auch also in den Köpfen das abgehakt ist. Ja. Vielleicht führt es ja sogar dazu, dass man dann irgendwie sogar befreiter aufspielt und dann sogar noch danach Punkte sammelt, aber ich glaube, allen ist klar, dass Augsburg ist jetzt die eine Chance, alle irgendwie da für Ruhe zu sorgen. Und dann natürlich auch den Vorteil, dass man vielleicht dann nochmal Punkte sammelt, die andere dann gerade nicht mehr sammeln können. Ist, glaube ich, auch, ich glaube, so langsam kommen wir wieder in die Zeit, wo auch die Artikel kommen, wie viele Millionen welcher Platz noch einbringt und so.
Ja, TV-Game. Ja.
Aber ja, das Wichtigste ist jetzt einfach in der Klasse zu bleiben. Aber also für mich hat sich das wie ein Sieg angefühlt, muss ich sagen, dieser eine Punkt. Ja, sollen wir reinstarten ins Spiel?
Ja, gerne, gerne, gerne.
Hast du bei der Aufstellung irgendwie eine Überraschung am Start gehabt oder?
Ja, dass Friedl ausgefallen ist, war natürlich nicht so optimal, wieder muskuläre Probleme, was ja gerade auch einfach wirklich ein wirkliches Problem bei uns ist. Und dann, dass es dann so diese Dreier- bzw. Fünferkette war, da habe ich schon gedacht, Mann, eigentlich fand ich es richtig geil, dass wir davon weg sind und dass wir mit Viererkette spielen, hat mir eigentlich deutlich besser gefallen. Deswegen war ich schon verunsichert, fand aber gerade in den ersten, 20 Minuten, dass man es einfach sehr gut gemacht hat. Deswegen war sehr schnell meine Sorge verflogen. Auch, ja, also ich glaube hauptsächlich deswegen, weil man es einfach gut gemacht hat, fand ich. Ich habe tatsächlich ein bisschen gehofft, ob man vielleicht doch mal ein bisschen mehr von einem Manguda sieht. Milosevic fand ich jetzt ja auch in den letzten Spielen, wie auch schon erwähnt, als er dann wieder gespielt hat, nicht so überzeugend. Und hatte gedacht, oh, Jin war nicht ganz so fit. Grill war gesperrt, ob nicht Manguda vielleicht dann mal ein bisschen die Chance bekommt, vielleicht jemand, der auch mit Tempo und ein bisschen Dribbling ja vielleicht mal gut für einen Konter irgendwas machen kann. Konnte aber nicht spielen, fand ich auch halt irgendwie okay. Diesen Zielstürmer macht ja auch irgendwie Sinn, den zu haben. Genau, aber eigentlich diese Dreierkette war das, was mich am ehesten gewurmt hat und dass Friedl wieder ausgefallen ist, aber wie gesagt, durch die gute Leistung gerade am Anfang war das bei mir zum Glück schnell vergessen.
Ja, ich fand das ich mag das eigentlich voll gerne, wenn es so wäre, dass Werder einfach mal mit Dreier, mal mit Viererkette spielt, je nach Gegner, das immer einstellt. Und ich muss auch zugeben, dass ich das nämlich so ein bisschen positiv wahrgenommen, weil ja, also Stuttgart hat rotiert und trotzdem stehen da in der ersten Reihe Elkanusch, Thiago Thomas, Leveling und Unda vor allem. Also was sind das für Namen? Und dann auch noch, ich nehme Mittelstädt auch immer als jemanden wahr, der sehr offensiv diese Schienenposition lebt. Und dann hast du da auch noch, trotzdem, ich habe ja auch gehofft, dass so ein Stiller dann mal auf die Bank geht, weil der doch so alles spielt, was geht, der teilweise ja unnormale Bälle spielt, also Pässe. Und deshalb fand ich das irgendwie vollkommen verständlich, auf eine Dreierkette zu wechseln, die wahrscheinlich im Zentrum viel besser zumachen kann. Mein Gedanke war dann nur eher, der Mann war richtig ausgelotet bei der Dreierkette und der steht ja trotzdem auf dem Platz, weil Agu nicht geht. Naja. Genau, und dann deshalb fand ich das tatsächlich recht gut. Ich habe mir dann eben nur Sorgen gemacht, okay, Friedl wäre jetzt schon super wertvoll gewesen.
Ja.
Und frag mich auch, ob das irgendwie deshalb zusammenhängt sogar, dass man sagt, okay, uns fehlt die Qualität von Friedl, dann packen wir noch einen mehr mit ins Zentrum oder so. Mhm. Weil dagegen fand ich, sprach nämlich auch, dass man trotzdem mit Milosevic vorne gestartet hat und nicht mit Jinma, aber der war ja auch angeschlagen irgendwie unter der Woche, ne?
Ja, genau.
Weil ich dachte, dann geht man voll auf Konter und dann
Ja.
Naja. Ja,
das habe ich nämlich auch gedacht, als ich das, ich habe nämlich zuerst, bevor ich die Aufstellung direkt gesehen habe, nur gesehen, dass Friedl ausfällt, dachte halt auch, da geht man ja wahrscheinlich mehr auf Konter und so und dann, ja, bräuchte man das nicht, weil man einfach so guten Offensivfußball anscheinend hat, dass man hier in einem guten Doppelpass Stay so gut in Position setzt, dass man da halt führen kann. Ja, aber ich fand es auch irgendwie spannend zu sehen und bin froh, dass es gut funktioniert hat. Ich hätte trotzdem mit richtig gerne, auch wenn Magula natürlich jetzt nicht überzeugt hat und es ja hier und da schon mal wieder darum ging, so dass er auch im Training nicht so allerbeste Performance zeigt. Ich hätte ihm so gegönnt, in so einem Spiel, wo du hast ja gerade schon gesagt, ne, Jinma war halt angeschlagen die Woche, Grill ist gesperrt. Ich hätte ihm gerne ein paar Minuten mehr gegeben, ne? Aber hat jetzt auch nicht so viel gerissen, dass ich jetzt denke, so, oh Mann, hätte man von Anfang an gespielt. Naja, ist wahrscheinlich ein anderes Thema.
In den ersten Minuten hat man trotzdem ja schon gezeigt, dass man wirklich da ist. War natürlich klasse. Und ich finde, man hat auch gezeigt, woran es, und deswegen war ich, glaube ich, am Ende auch so stolz, dass ja diese Saison so klar wird, wie wenig Spieler man im Kader hat, die in der Lage sind, einfach mal ein Tor reinzuknallen. Ja. Und dann hab gerade extra den Kicker-Live-Ticker dafür nochmal aufgemacht, das war die 6. Minute, wo Lien eigentlich wirklich, der erste Schuss war schon vielversprechend, aber das war noch so ein Schuss, wo man dachte, ja, da werfen sich ja halt die Leute rein und wer zu kontrollieren. Aber komm, der zweite Schuss, den muss man doch irgendwie in den Winkel geknallt kriegen. Das ist
zumindest aufs Tor.
Ja,
muss nicht im Winkel sein.
Sorry, stimmt. Einfach nur aufs Tor mit voller Gewalt und dann hat man vielleicht Glück, dass Nübe da nicht hinkommt. Und natürlich ist ausgerechnet Lien, wird dann ja auch gerne immer thematisiert, dass er immer noch nicht getroffen hat, der das Viech dann da einmal auf die Tribüne knallt. Aber das war, ich musste da schon lachen, weil es so symptomatisch war und man spielt aber eigentlich gut. Deswegen konnte ich da, glaube ich, drüber lachen, weil man da ist am Anfang einfach.
Ich habe auch das Gefühl, dass das seit 5 Spieltagen oder so oft Thema ist, dass er einfach noch kein Tor für Werder geschossen hat. Und mir wäre das vorher nie bewusst gewesen, dass er noch nie getroffen hat, weil es auch bei ihm ein bisschen egal ist. Aber ich habe das Gefühl, so seit so 5 Spieltagen, vielleicht mehr, vielleicht weniger, vielleicht ist es auch allen anderen mega bewusst, aber dass es so ein Thema ist, dass er noch nicht für Werder getroffen hat. Natürlich jetzt passenderweise, wenn du halt diese Doppelchance halt nicht reinmachst, er hat nachher ja auch noch eine Chance. Gerade im krassen Kontrast zu Stay, der mit seinen jetzt 10 Saisontoren ja natürlich genau das Gegenteil eigentlich davon ist. Aber das ist schon neu, ne? Dass das so ein Thema ist, oder?
Ich glaube, das war immer, ich habe das auf jeden Fall vorher schon mal gehört, aber jetzt wird das natürlich gerade, glaube ich, gerne einfach
richtig ausgeschlachtet.
Ausgeschlachtet, weil das grundsätzlich Thema ist, das nicht treffen. Mhm. Aber ja, also kann, glaube ich, gut sein. Ansonsten hatte ich schon auch das Gefühl, dass man es halbwegs geschafft hat, so einen Undav unter Kontrolle zu haben. Ich erinnere mich da gerade dran, weil ich in den Highlights auch nochmal diese Chance vor Undav so ein bisschen Verzweiflungsschuss dann aus der Distanz mal draufsetzt oder so. Man hat schon gesehen, dass sich da defensiv auch einfach ein bisschen Selbstvertrauen aufgebaut hat, fand ich.
Mhm, absolut. Das fand ich auch wirklich schön zu sehen, weil ich hatte immer Angst, glaube ich, trotzdem, aber so ein bisschen weniger Angst, weil ich fand, dass Werder hat trotzdem nicht viel zugelassen. Es gab dann noch diese eine Chance von Thiago Tomasch, wo der Ball so von halb rechts reinkommt, aber so richtig gut trifft er den halt auch nicht, weil Stark da noch den Weg einigermaßen gut zumacht, würde ich sagen. Und ich glaube, es gab noch ein Ding, wo Undav aus dem Stand sowas versucht. Und trotzdem, ja, ich fand, Stuttgart war nicht so super ideenreich, weil Werder einfach auch wenig zugelassen hat. Und das fand ich richtig, richtig schön und beruhigend zu sehen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, die Qualität auf dem Platz, selbst wenn die rotieren und so wie die eigentlich in Form sind, hätte ich gedacht, das Ding, also ich habe mir das tatsächlich sehr, sehr wenig ausgemalt. Und obwohl ich mich mega gefreut habe, dass das Pokal-Halbfinale bis in die 120. Minute gegangen ist, ich dachte mir trotzdem, die werden, selbst wenn die ein bisschen rotieren, so wie die in Form sind, zu Hause mega das Team. So wäre da, glaube ich, der erste Punkt, den man gegen die Top-Mannschaften, Top, was ist, 5, 6 Mannschaften, I don't know, geholt hat. So, ich habe mir da extrem wenig, ja, wirklich dann ausgemalt, ne? Und dass man dann so stabil hinten steht und so wenig zulässt. Und ich meine, selbst im Worst Case gab es diese eine Szene, wo Mio den Ball super hält. Ich glaube, Kopfball von was? Undav, El-Kanouch. So, selbst wenn die Abwehr es nicht hinbekommt, haben wir hinten immer noch Mio, der gerade super in Form ist. So. Genau, deswegen. Also ich war da tatsächlich, auch wenn Stuttgart natürlich die Qualität hat, um irgendwelche Dinger reinzumachen, ich hab's irgendwie an dem Tag nicht so gefühlt, dass die jetzt da uns dann mit mir abschießen, was halt ja ganz klar pro Werder einfach spricht.
Ja, ich glaube auch, die Körpersprache hat das halt die ganze Zeit so ein bisschen angedeutet, ne? Als ob wirklich der Derby-Sieg-Effekt wirklich reinkickt. Also irgendwie war die ganze Körpersprache ein bisschen anders und man hatte nicht das Gefühl, dass da 11 Verlierer auf dem Platz stehen, sondern 11 Spieler, die richtig Bock haben, das mit denen aufzunehmen. Und ich fand auch übrigens sehr, um nochmal ganz kurz aufs Tor zurückzukommen,
wir haben noch gar nicht drüber geredet, ne? Ich habe das nur kurz angerissen.
Ja, erstmal, wie cool war das? Also, wie überlegt von Steh und so. Und irgendwie auch unfassbar, dass er reingegangen ist, weil der war jetzt ja nicht sonderlich hart, sondern auch schwer zu sehen für einen Torhüter. Aber, und sehr platziert, so. Ich habe mich voll gefreut und dachte auch, da kann ja nichts schiefgelaufen sein gerade. Aber ich finde, Steh hat echt verhalten gejubelt. Und deshalb wurde ich so direkt skeptisch, warum freut es sich nicht gerade mega doll, hier in Führung zu gehen? Das ist doch mega geil.
Was ich schon wieder das Tor schießen. Okay. So, genervt halt deswegen. Ich habe tatsächlich, also war natürlich cool gemacht, ne, dass er dann den Ball dazu bekommt. Ich weiß, ich habe immer mal das Pass gedacht, man spielt ihn doch ein bisschen weiter in den Fuß rein, weil ich dachte im ersten Moment, dass der zu weit im Rücken ist. Dass der damit ja gar nichts anfangen kann und gar nicht abschießen kann, schließt er ab, macht das Ding. Also auch mega gut.
Ja, und unsere Technik kommt anscheinend aus Stuttgart, weil wir haben uns gerade so sehr über das Tor gefreut, dass die Technik aufgegeben hat. Aber mit dem 1:0 waren wir erstmal ja mega glücklich, auch wenn natürlich dann Werder auch mehr auf Konter gegangen ist, die teilweise aber vielversprechende Entwicklungen mit sich gebracht haben, muss man sagen. Was ich dabei auffällig fand, war, dass so ein Milosevic auch mal Pässe zum Mitspieler bekommen hat und so. Also, der hat mir schon deutlich mehr gefallen. Man hat grundsätzlich, muss man sagen, finde ich, ein bisschen Selbstvertrauen ausgestrahlt. Aber genau, ich würde jetzt gerne Milosevic thematisieren, weil der natürlich dann auch diese eine riesige Chance hatte, von der ich dann schon beeindruckt war. Insofern, dass ich ihm das einfach nicht zugetraut hat. Also er ist musste ins Laufduell gehen gegen Zagadou.
Ein Körper einsetzen, muss ich mal vorstellen.
Ja, genau. Und zwar diesen Körper, der sonst bei gefühlt einem Fingerschnipp gefallen ist. Auf einmal ist er gerannt gegen den, wie wir vorhin noch rausgesucht haben, 26 Jahre alten Zagadou, der ihm auch lange Zeit verletzt war und so. Dies, das, trotzdem hat Milosevic da, finde ich, eine echt gute Figur gemacht, hat dann eigentlich auch Glück, dass Zagadou ausrutscht und Milosevic macht diesen Haken, den ich als sehr richtig wahrgenommen habe, weil er halt, er ist nicht der Schnelle, er braucht irgendwie noch eine clevere Bewegung da vorne. Und wird dann, ja, glaube ich, auf jeden Fall auch sehr nervös, dass da auf einmal doch wieder zwei Stücke da auftauchen. Und dann ist natürlich der Schuss mäßig. Aber vieles bis zum Schuss ist da sehr gut gelaufen, fand ich. Auf einmal hatte ich Fantasie, dass Milosevic ein Bundesliga-Stürmer werden könnte.
Ja, absolut. Ist ja auch wirklich schön, weil wir haben so oft kritisiert, genau das, was du schon vorhin gesagt hast, dass er einfach so, ja, in Zweikämpfen zu leicht den Ball verliert, zu schnell dann, also diese Körperlichkeit einfach fehlt. Zumindest eigentlich hat er, würde ich mal sagen, schon ein bisschen mehr Kraft im Körper und zeigt die aber dann nicht. Und hier setzt er einfach das gut ein im Laufduell. So stellt dann wirklich Körper gut rein. Ich finde, sieht auch ein bisschen lustig aus, wie sogar du wirklich aus meinem Ausrutschen noch auf den Kopf fällst. Zum Glück nichts passiert, aber ich fand es in der Situation war es einfach schon ein bisschen, ja, Slapstick-mäßig aus. Hab gerade kurz bei Transfermarkt geguckt, dass er auch Rechtsfuß eigentlich ist, was man, glaube ich, im Abschluss auch ein bisschen erkennen kann. Trotzdem stark gemacht, ne? Also er ist da wirklich cool geblieben, macht den Haken, macht dann ja nochmal so einen halben Haken, der eigentlich ganz gut funktioniert hätte, wenn der Abschluss ganz gut gewesen wäre. Stuttgart macht es natürlich auch einfach gut, dass sie direkt in diesem Konter, also relativ schnell mit drei Mann dann im Strafraum sind, weil Milosevic vielleicht den Abschluss nicht schnell genug sucht, aber ja, wie schon gesagt, er ist jetzt nicht der Schnellste, macht das an sich technisch gut. Ein bisschen Übung ist vielleicht auch der Linke dann irgendwann mal mit einem Tor dann belohnt. Hoffe
ich. Ja, das war auf jeden Fall vielversprechend. Ansonsten hat natürlich Stuttgart versucht, ein bisschen Leistung zu zeigen. Was mir übrigens, ich habe es gerade in den Highlights irgendwie auch nochmal gesehen, nach dieser Chance von Undav kurz vor der Halbzeit, die er noch so zwirbelt.
Auf dem Stand, ne, das Ding.
Ja, und mir ist irgendwie auch immer wieder aufgefallen, wie viel Stiller und Undav einfach miteinander reden auf dem Platz, also wenn in so Spielpausen und so. Und das finde ich irgendwie cool. Also das zeigt ja, dass sie sich weil das sieht immer wie austauschen aus und nicht wie hektisches Rumgestikulieren und so weiter, sondern überlegtes Austauschen und so. Da gucke ich mit ein bisschen Neid drauf. Das fand ich irgendwie immer ein cooles Bild, weil man ja auch weiß, die beiden können heftig gut kicken. Davon wird die ganze Mannschaft auch krass profitieren, wenn man halt zwei so hat, die auch ständig miteinander reden, was sie da tun eigentlich.
Ja, voll, absolut. Ja, dann hast du gerade ja schon die Halbzeit angesprochen. In der zweiten Halbzeit musste dann irgendwann was tun auf Stuttgarter Seite, musste irgendwas passieren auf Stuttgarter Seite. Dann kam Führig rein und noch irgendwer, Demirovic leider, die beide wirklich an diesem Tor beteiligt waren. Hat eine Kacke. Und ich habe vorhin, ich glaube, diese Situation vor dem Pass auf Elkanush habe ich mir wirklich bestimmt zehnmal angeguckt, aber ich verstehe es einfach nicht, was da schiefgelaufen ist. Der Ball, ich glaube, es ist wirklich Führig, ne? Der den Ball mit der Hacke so komisch rüberspielt auf Stiller und der haut das Ding da auf Elkanush. Und es sieht so komisch aus. Koulibaly rennt hin, hört irgendwann auf, weil ich glaube, er denkt, Puertas kriegt den Ball. Puertas erwartet, glaube ich, nicht, dass Führig den Ball mit der Hacke spielt, geht deswegen praktisch den Laufweg von Führig weiter und dem Mann erwartet halt, dass, weiß ich auch nicht ganz, dass Puertas hingeht, aber ich finde, diese ganze Situation ist so komisch und Führig spielt den Ball einfach so lässig irgendwie im Sprung mit der Hacke nach hinten, so dass dieser komplette Raum einfach so frei ist. Und ich finde, das sieht einfach so komisch aus. Muss natürlich nicht heißen, dass das Tor dadurch verhindert wurde, weil Elkanush das Ding ja wirklich wieder butterweich reinhebt. Und ja, Demirovic das einfach gut macht. Pieper kommt nicht richtig in den Zweikampf. Dann kann Demirovic einfach da rein nicken. Sein 10. Saisontor, also auf Spuren von Jens Day. Aber trotzdem ist das so eine komische Situation. Ich verstehe, ich habe es dann verstanden. Ich glaube, es macht so einigermaßen Sinn. Aber wie mit diesem einen Hacken-Ding plötzlich so ultra viel Platz dann für Stiller dabei ist, das hat mich so gewurmt. Ich hatte da wirklich den Kopf geschüttelt und ich wollte die Situation so gerne häufiger sehen, als ich das Spiel live gesehen habe. Weil ich habe es einfach nicht verstanden, was da passiert ist vorher. Naja, dann macht ja, Elkanush macht das super gut, chippt den Ball wirklich butterweich da rein. Demirovic, wie gesagt, macht das gegen Pieper gut. Pieper macht es vielleicht nicht ganz so optimal. Ja, und dann steht es halt 1-1. Es ist halt irgendwie auch okay. Stuttgart hat viel getan in dem Spiel. Werder hat natürlich auch ja, gut gegengehalten, aber dass man da das 1-1 kassiert, fand ich gerechtfertigt. Hatte trotzdem extrem Angst, dass Werder da auseinanderfällt und bin dann ganz froh, dass es nicht passiert ist und dass Werder das klug zu Ende gespielt hatte. Ja, habe ich trotzdem einfach sehr genervt, diese Situation, weil ich da wirklich kopfschüttelnd war. Also Werder, was machst du denn für ein Quatsch? Was ist das für ein Tor?
Ja, ich fand es extrem beeindruckend, wie, weil ich habe mich auch ordentlich eingeschissen ab der Einwechslung von Fürich und Demirovic. War ja auch, also insbesondere wegen Demirovic, der hat ja so einen krass frischen Wind gebracht, der hat so aggressiv gepresst die ersten Minuten. Also ich habe den gefühlt öfter am Ball gesehen als jeden anderen Stuttgarter in den allen Minuten vorher, bevor Demirovic überhaupt getroffen hat. Also weil das der Treffer dann selbst ja einfach, okay, da ist viel Körper, viel Demirovic und so, aber vor allem die Flanke ist ja gut. Also viel geht ja. Auf Kanusch einfach. Aber vorher fand ich, diese Einwechslung von Demirovic hat so dazu geführt, dass der Spielaufbau von Werder so gestört war und das hat so viel Verunsicherung ausgelöst da hinten, dass da plötzlich so ein frischer Stürmer einen die ganze Zeit anrennt und vor allem ja auch ein frischer Stürmer, von dem er weiß, dass der ordentlich was auf dem Kasten hat, fußballerisch auf jeden Fall. Und das fand ich schon beeindruckend, wie das war. Die literally Einwechslung von frischem Wind. Und ich finde, das hat sofort das Momentum geschiftet und vielleicht reicht das manchmal dann auch einfach für so ein Tor.
Absolut. Ich hatte bei Fürich auch vor allem so irgendwie Angst, weil ich finde, der ist so Verkörperung dieser Stuttgarter Saison, weil der war in letzter Saison, also die Saison davor, war er halt irgendwie nicht so stark und so fand ich Stuttgart eigentlich auch. Und jetzt diese Saison spielen die halt einfach so guten Fußball und ich finde, da ist Fürich auch so jemand, der dann genau dafür halt irgendwie steht. Und dann war ich richtig froh zu sehen, dass er halt nicht von Anfang an spielt. Ich hab wirklich mich darüber richtig gefreut, das zu sehen. Und als er reinkam und auch noch Demirovic, war ich jetzt so, oh Mann, bitte nicht. So, bitte noch ein bisschen später. Also ich wusste, die werden kommen, wenn man halt einzeln hinten liegt und es die auf dem Platz gerade nicht gut genug hinbekommen. So, und dann, dass die beide dann doch auch relativ früh gekommen sind. Ich versuche mal ganz schnell die Minute herauszufinden. Wir haben die 59. Minute. Das sind doch, ne? Stimmt, so rum ist dieser Baum hier aufgezeigt. 59. Minute kamen die beiden schon rein. Das hat mich dann schon echt gewurmt, dass es dann doch so früh ging. Und ja, haben sie dann halt ja auch gezeigt, warum.
Ja, und dann hat Werder einfach nach dem 1-1 auch zwei Auswechslungen dagegen gesetzt und hat natürlich mit Maximilian Wöber und Justin Ginmar zwei Spieler derselben Kategorie. Immerhin mit Ginmar so jemand für die Flügel und für die Dribblings, genauso wie Fürich. Und Wöber hat sich ja in einer Situation auch als Stoßstürmer versucht, auf jeden Fall.
Also lustig, weil Wöber das ja auch meinte, dass er das mit diesem Fahrzieher, Seitfahrzieher Ding versucht hat, kann man irgendwie sehen, dass er in den letzten 8 Monaten hauptsächlich vor der PlayStation saß. Ein gutes Zitat.
Ich kann mich auch noch erinnern, also ich bin so enttäuscht von diesem Wöber-Transfer, weil das ja auch irgendwie mit Ansage war, mit dieser Verwechslung und so, aber bei seiner Vorstellung fand ich ihn auch so unfassbar sympathisch bei Butter, bei die Fische und so. Also ich glaube, das ist einfach ein heftig guter Typ. So.
Ja. Irgendwann meinte das auch, dass der beim Nordderby, wo er auch mitgefahren, also mit auf der, wo habe ich das denn gehört? Das war irgendein Podcast? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Vielleicht war das, ich glaube, bei der Zone selber haben die es thematisiert. Dass Wöber auch, glaube ich, auf der Bank saß oder zumindest bei dem Profi saß, obwohl er halt gar nicht im Kader war, aber einfach halt auch so als Typ, um halt da zu sein fürs Team, weil er da wohl auch einfach wohl ganz gern gesehen ist, würde ich mal sagen. Ja, so, deswegen habe ich mega gefreut. Und mich hat es auch tatsächlich voll überrascht. So, ich hatte den so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also, ich habe mich gefreut, dass er wieder im Kader ist. Und der hat ja, glaube ich, letzte Woche auch bei der U23 ausgeholfen. Und hätte trotzdem gar nicht damit gerechnet, dass er halt kommt. Also, zumindest nicht halt in der irgendwas Minute relativ früh, in der 67. Ich dachte, wenn, ist das so jemand, den man dann reinhaut, wenn nichts anderes mehr geht, weil Friedl ja auch ausgefallen ist. Man hat dann nicht mehr viel und setzt dann in der 92. Minute Halbzeitspiel, halb wir brauchen hinten noch irgendwen. Kann man ihn mal noch auf den Platz stellen, aber dass er dann, fand ich das teilweise auch wirklich sehr solide gemacht hat, hätte ich also mit beidem nicht gerechnet. Sowohl der vielen Spielzeit als auch der soliden Leistung. ja, habe ich gefreut, dass man nach all dem Verletzungspech mal plötzlich irgendwie mal ja. eine positive News hat.
Komplett. Ich muss auch zugeben, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass er zurück war. Ich habe das da bei den Einwechselspielern einfach wahrgenommen und dachte, ach krass, dass der auch mal wieder mit dabei ist. Komplett aus den Augen verloren und dann spielt er sogar irgendwie eine richtig relevante Rolle mit der Anzahl der Minuten und so. Irgendwie funny. Und hat ja wirklich, muss man sagen, ganz das bisschen, was man gesehen hat, war ganz gut tatsächlich.
Ich habe es nämlich auch nur mitbekommen, weil ich mitbekommen habe, dass halt er für die U23 gespielt hat und ich glaube, Musa war auch dabei und Čović, meine ich, hätten auch gespielt. Und das nur mitbekommen, dachte mir, ob ich mir das mal im Livestream angucken, habe es dann doch nicht gemacht. Aber irgendwie fand ich es halt interessant, ihn zu sehen. Und auch mit Musa fand ich halt nachdem er das ja eigentlich ganz gut gemacht hat in seinen Bundesliga-Minuten, dachte ich, kann man da mal ein bisschen mehr sich von angucken. Habe ich dann nicht gemacht, aber halt nur dann gesehen, dass Wöber auch gespielt hat. Und da war ich schon überrascht, dass er überhaupt mal spielt. Und ja, Minuten sammeln konnte und jetzt ja sogar satte 30. Nicht schlecht.
Ja, nicht schlecht. Hoffentlich kann er noch ein paar mehr sammeln. Ansonsten fand ich, war es in den letzten Minuten, erstmal ist ja grundsätzlich, wurde man ja immer ein bisschen beruhigter, dass Stuttgart dieses Powerplay jetzt gerade nicht durchziehen kann nach dem 1-1. Mhm. Und dann fand ich, hat ja auch, jetzt haben wir über den Impact von Maximilian Wöber gesprochen aufs Spiel, Justin Jimmer natürlich ganz offensichtlich die Möglichkeit gegeben, richtig schnelle Konter zu fahren. Und bei mir sind zwei Kontersituationen hängen geblieben. Ich glaube, in den Highlights ist jetzt nur eine drin. Aber für beide gilt, dass er einfach ein unfassbar schlechtes Passspiel hatte.
Ja.
Also so, ich weiß nicht, so heftig verspielt, wie man anders. Wie kann man so aussichtsreiche Konter einfach so einfach hergeben? Das wollte ich nicht begreifen. Ich glaube, wenn man da einfach nur einen Pass mal an Mitspieler kriegt, dann wird's ganz schnell viel gefährlicher und dann darf der Spieler in letzter Reihe auch gern wieder die Ball auf die Tribüne schießen, aber doch zumindest erstmal bis dahin kommen, finde ich echt ganz nett. Also gerade dieses zweite Ding, wo es dann, ja, wo dann kurz Elfer gefordert wurde, da war ich auch kurz sauer, weil die so das Spielen eingestellt haben und Stuttgart direkt in den Konter gegangen ist und so. Das war so ein wirklich furchtbarer Pass und dann auch noch Elmer zu fordern. Das hat mich so aufgeregt. Ja, das hat mich wirklich irre gemacht.
Ja, absolut. Vor allem, weil ich finde, das ist ja, also genau wegen seines Tempos möchte man ihn ja drin haben. So genau dafür ist er ja da und dann hat er diese, also gerade diese zweite Chance, glaube ich, die du meintest, die man auch hier in den Sportschau-Highlights sieht. Zieh da einfach durch. So, nimm den Ball, mach von mir aus noch ein, zwei Übersteiger, aber nimm das doch das Tempo mit. So, und du bist dann 2 gegen 2. Ich glaube, Puertas ist dann noch dabei. Du bist eigentlich in 2 gegen 2. Puertas ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Schnellste. Ich glaube, auf der rechten Seite versucht noch, mit Bangula reinzukommen. Der wird dann aber schnell halt auch überlaufen von der Abwehr. Aber wenn Jimmer da ein bisschen einfach sein Tempo, was er hat, mitnimmt, kommt er vielleicht auch in eine bessere Situation. Und ich glaube, dass er da relativ schnell sich dadurch die Passwege, also er natürlich nicht selber zustellt, aber dadurch, dass er halt nicht mit Tempo reingeht, hat Stuttgart einfach die Zeit, um nachher das wieder aufzubauen. Und wenn er einfach das Tempo mitnimmt, dann kommt er auch besser in die Situation, um den besseren Pass zu spielen. So ist es dann einfach so lange, dass er diesen Pass nach vorne spielen muss und spielt einfach so langsam Pass. Das hat mich auch mega gewurmt. So, weil wenn du bist dafür, um mit Tempo reinzukommen, nutzt das aus, aber dann bitte irgendwie vernünftig. Und dann kannst du gerne noch dir einen Übersteiger machen. Vielleicht kommst du dann mit Tempo vorbei gegen die schwereren Stuttgarter Beine. Aber das so herzugeben, ey, das hat mich gewurmt. Und selbst wenn er nicht da mit Tempo reingeht, halt den Ball irgendwie. Das war, was war es, 90.
Ja, genau.
Ungefähr.
Einfach Eckfahne.
Geht's zur Eckfahne, halt den Ball irgendwie, was weiß ich was, ziehen faul oder sowas. Weiß ich nicht was. Aber das war wirklich von allem einfach die schlechteste Entscheidung, die er das machen kann. Ja, deswegen trotzdem ganz froh, dass es gut ausgegangen ist, dass Werder da nicht noch irgendwie einen dummen Konter gefahren hat. Und deswegen einfach ein 1-1, das sich auf jeden Fall für mich zumindest wie ein Sieg anfühlt.
Genau. Schlussendlich war ich auch einfach nur erleichtert, habe auf die Tabelle geguckt und habe mich über 3 Plätze gefreut, die man gestiegen Wahnsinn. Ist. Und natürlich das Wichtigste vor dem HSV steht. Und ich glaube, damit auch erstmal ein bisschen mediales Interesse bezüglich des Abstiegs erstmal so ein bisschen Richtung Köln, Union, Berlin und HSV shiftet und ein bisschen weg von sich selbst.
Ja, absolut. Ja, hast du noch was zum Spiel sonst?
Nee, zum Spiel habe ich gar nichts. Ich freue mich einfach auf das Augsburg-Spiel. Jo. Ich bin echt guter Dinge, weil ich irgendwie auf einmal ein bisschen Selbstbewusstsein und so gesehen habe. Genau, und gegen Augsburg sind das, hört sich die erste Offensivreihe jetzt nicht direkt so mächtig an. Mal gucken, wie das dann in der Praxis aussieht.
Ja, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, jetzt geht es dann danach noch gegen Hoffenheim, die natürlich auch noch um die europäischen Plätze spielen, und gegen Dortmund. Da ist hoffentlich schon alles egal, aber trotzdem, wenn man nur auf dem Papier ist, Augsburg natürlich der schlagbarste Gegner von diesen dreien. Deswegen, mal gucken, wie es wird. Wir werden das Spiel ja mehr oder weniger zusammen sehen können, wenn zumindest während des Spiels beieinander. Das ist auch sehr schön. Und ja, dann hören wir uns sonst zum Anni-Tipp. Möchtest du das mal vortragen?
Ja, voll gerne. Wir gratulieren Johonas zum Spieltagssieg.
Glückwunsch.
Mit 23 Punkten. Du hast, Junge, alle haben anscheinend heftig gut abgeschnitten, weil du hast 12 Punkte gemacht.
Ui.
Ja, und das ist doch, manchmal reicht das fast zum Spieltagssieg.
Ja.
diesmal hat es zum 44. Platz gereicht. Ich habe aber auch nur 4 Punkte mehr. Ich habe 16 und bin damit auf Platz 14. Also alle haben sehr ähnlich performt einfach. In der Gesamtwertung ist Kukulovic weiterhin auf Platz 1 mit 1 Punkt Vorsprung vor Micha SVW. Es wird spannend, auch bei uns in der Kicktipp-Runde.
Jo, geil. Dann, ja, immer noch vielen Dank an alle Leute, die mitspielen. Ihr könnt jetzt auch noch einsteigen und versuchen, uns zu toppen, zumindest für die paar Spieltage. Genau, ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Woche, gute Nerven fürs Augsburg-Spiel, und wir hören uns dann am Montag. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.